Benzingespräche. Der Podcast für und mit Menschen aus der deutschen Automobilbranche, die etwas zu sagen haben. Wir teilen die Liebe zum Automobil in persönlichen Erfolgsstories, die es wert sind, erzählt zu werden. Es geht um verschiedene Blickwinkel und persönliche Ausblicke. Vom prüfenden Blick in den Rückspiegel bis zur spannenden Aussicht mit Fernlicht in die mobile Zukunft. Ich bin Tim Klötzing, Online-Marketing-Experte und freier Berater für die Automobilbranche, Autoliebhaber und Agenturinhaber. Bevor es losgeht, ein Hinweis auf einen starken Partner, der mich bei meinem Podcast unterstützt. Autobörse.de ist die neue Fahrzeugbörse von Santander Deutschland. Als Deutschlands größter herstellerunabhängiger Finanzdienstleister und ihr großes Händlernetzwerk bietet Santander Autointeressierten in Zukunft eine große Anzahl an top gebrauchten Fahrzeugen an und Händlern damit die Digitalisierung des Point of Sale auf einer Plattform. Die Mission von Autobörse.de ist es, den Kunden ein vollumfängliches Angebot an Mobilitätsservices online anzubieten. Alles auf einer Plattform, alles online. Autobörse.de. Und nun geht's los. Herzlich willkommen zurück bei meinem Podcast Benzingespräche. Und heute haben wir das Glück, dass sich Burkhard Weller, geschäftsführender Direktor der Weller Gruppe, die Zeit für uns genommen hat und uns Rede und Antwort steht. Hallo Burkhard.
Ja, hallo, hallo.
Super, dass das klappt und ich freue mich umso mehr, hatten wir gerade schon drüber gesprochen, es ist mal wieder eine Live-Aufnahme. Wir sitzen uns wirklich face-to-face gegenüber.
Ja, das ist ja auch schön, dass das so ist und dass jetzt die Normalität vielleicht in Sicht ist.
Ja, absolut. Und heute hier schon zu sein bei euch ist für mich definitiv ein großer Schritt in Richtung Normalität. Das macht ganz viel Spaß. Ja, Burkhard, wenn man so die Meldungen in Autohaus und Kfz-Betrieb aufmerksam verfolgt, hat man gelesen, dass die gesamte Weller-Gruppe im Pandemiejahr 2020 ein Rekordjahr hingelegt hat. Wie ist das möglich und wie hart war denn die Arbeit für dieses Ergebnis?
Also wie ist das möglich? Wir haben wie alle natürlich am 23. März unsere Häuser schließen müssen, bis auf ein bisschen Werkstatt, so Notdienste und dann haben wir sechs Wochen bis Ende April das so durchgehalten. Die überwiegende Mitarbeiterzahl war in der Kurzarbeit. Und ich war am Anfang auch gleich infiziert, sodass ich 3 Wochen aus dem Geschehen war. Also konnte auch alles nur per Telefon und Videokonferenz machen. Witzigerweise meine beiden Geschäftsführer auch noch. Also wir waren alle drei aus dem Geschäft und aus dem Verkehr gezogen. Haben aber danach uns dann wirklich nach den 3 Wochen sofort zusammengehockt und haben gesagt, pass auf, was kommt auf uns zu, was passiert da eigentlich? Das ist jetzt ja nichts, was 14 Tage dauert, wenn man aufs Weltgeschehen geguckt hat, wenn man auch gesehen hat, wie die Entwicklungen waren. Jeden Tag wurde es schlimmer. Wir haben die Bilder gesehen aus Italien, also die haben uns ja auch alle nicht unberührt gelassen. Und dann haben wir gesagt, das ist eine Sache, die läuft hier länger, aber wie gehen wir denn damit um? Und dann haben wir natürlich auch aus der Mitarbeiterperspektive gedacht und haben gesagt, also Kurzarbeit, ja, das ist natürlich erstmal ein ganz schönes Federbett fürs Unternehmen, aber für den Mitarbeiter ja nicht, 60% oder 67%. Ich meine, wer damit zurechtkommt, warum zahlen wir dann 100? Das muss ja einen Grund haben. Und den hat es sicherlich auch. Und dann haben wir gesagt, für uns eigentlich entschieden, Kurzarbeit ist nicht unser Geschäftsmodell. Dann haben wir unser Risiko ausgerechnet. Was ist denn das Risiko, wenn wir ab 1. Mai, den hatten wir dann im Visier, wenn wir ab 1. Mai alle Mitarbeiter aus der Kurzarbeit zurückholen und versuchen, Arbeit ranzuholen. Die Arbeit war ja nicht da. Verkaufen durften wir nicht, jedenfalls durften wir die Häuser nicht auflassen. Aber dann haben wir uns wirklich sehr, sehr eingehend damit beschäftigt, was darf man, was darf man nicht. Und sind genau auf der legalen, im legalen Raum haben wir uns natürlich bewegt, aber wir haben schon unsere Autohäuser geöffnet mit allen Sicherheitsvorkehrungen, die verlangt wurden, aber wir haben nicht mehr erfunden. Also wir haben unsere Häuser nicht mit rot-weißen Barrikaden zugedonnert, wie ich das bei vielen Kollegen gesehen habe, sondern wir haben gesagt, wo sind legale Lücken und wie können wir die ausnutzen, und haben dann unseren Mitarbeitern vermittelt, haben gesagt, pass auf, wir gehen hier ins Risiko und zwar ganz tüchtig 7-stellig, indem wir alle wieder zurückholen und 100% Gehalt zahlen und der Staat nichts mehr zahlt. Aber jetzt müsst ihr wirklich, wir müssen alle an einem Strang ziehen. Jeder, der auch meint, er hat bisher schon 100% gegeben, der muss dann jetzt eben 120% geben. Mhm. Und es hat 1:1 geklappt. Die waren so dankbar, aus diesen 67% rauszukommen und auch wieder arbeiten zu dürfen, auch wieder da zu sein und wieder von zu Hause wegzugehen. Wir wissen das ja auch, dass mit Homeoffice, das ist alles vielleicht mal schön, aber auf Dauer ist das auch nichts. Allemal, wenn man Kinder zu Hause hat und beide Partner zu Hause Homeoffice machen und man eben nicht auf 300 Quadratmetern wohnt, sondern wie das Mittel eben auf 100 oder 120, dann ist das eben alles nicht witzig. Ne? Und das haben alle dankbar aufgenommen und haben wirklich dann die Kunden antelefoniert. Wir haben Systeme erarbeitet, dass jeder Mitarbeiter bei uns Prämie bekommen hat, der telefoniert hat, der Kunden antelefoniert hat. Also ob das die Buchhalterin gemacht hat oder der Lagerist und hat irgendwas verkauft. Alles, was über 50 Euro Umsatz brachte, brachte 5 Euro Prämie für den Mitarbeiter. Und das ziehen wir bis heute durch. Und das hat geklappt. Wir haben pro Tag in der gesamten Unternehmensgruppe 150 bis 220 zusätzliche Aufträge reingeholt, die wir sonst nicht gehabt hätten. Und das war ein Teil, also das war jetzt die Werkstatt, dann die Verkäufer, denen wir ja nun schon seit 100 Jahren eigentlich sagen, du musst schon aktiv telefonieren. Wir wissen auch, die Guten machen es. Wir wissen aber auch, es machen einige mäßig. Und jetzt haben es eben wirklich alle gemacht. Und wir haben es auch geprüft und wir haben uns auch daneben gesetzt und haben auch gesagt, ja, und hast du den angerufen, was hat der gesagt, warum will der nicht und was, wir können doch Probefahrten machen, dann bringen wir ihm das Auto und holen es wieder ab, wenn er nicht herkommen will. Also wir haben alles wirklich gemacht, was man irgendwie ausdehnen konnte und das war der Erfolg am Ende.
Wahnsinn. Aber auch natürlich eine große Anstrengung.
Es war wirklich sehr anstrengend und wir haben dann auch festgestellt, und zwar beim zweiten Lockdown im 18. Dezember, als der ausgerufen wurde, da fielen die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter wieder in so ein, ja, ich will nicht sagen Loch, aber dann so, oh, jetzt geht es wieder los. Und dann haben wir gesagt, nee, wenn wir so weitermachen, geht für uns nichts los. Und nochmal, wir haben auch im Herbst nochmal allen gesagt, wenn wir so weiterarbeiten, wie wir jetzt gerade arbeiten, dann wird es bei uns keine Kurzarbeit mehr geben. Das hat alle irrsinnig erleichtert.
Schön.
Und wir haben auch gesagt, wir zahlen auch die Jahresprämie, wir zahlen die Erfolgsprämie. Wir machen alles, als wenn es keine Pandemie gibt, wenn ihr alle so weiter an einem Strang zieht. Und das hat die Mannschaft auch nochmal zusammengeschweißt. Auch ein paar, die vielleicht nicht so unbedingt die Rennpferde sind, die gibt es in jedem Unternehmen, die wurden aber mitgezogen von den anderen und sagen, ey, du bremst uns aber nicht aus. Ja.
Wir wollen schöne schon, Dynamik.
Ja, das war wirklich eine schöne Dynamik und eben bis runter zum normalen Mitarbeiter. Also das waren nicht nur die Führungsmannschaft, die gezogen hat, sondern das waren dann am Ende alle, die gezogen und geschoben haben. Das war eine schöne Erfahrung, die wir da hatten. Wir sind sehr eng zusammengerückt. Wir haben im Anfang jeden Tag Telcos und Teams und Zooms gehabt. Das mussten wir erst lernen, aber nach 14 Tagen konnte man das dann ja. Und dann haben wir das irgendwann mal gesagt, nee, alle 2 Tage reicht und zum Schluss haben wir gesagt, jede Woche 2-mal reicht und heute machen wir es aber noch jede Woche 1-mal. Und da sind eben nicht nur die Filialleiter und Verkaufsleiter drin, sondern auch wirklich jeder Abteilungsleiter und jeder konnte auch sagen, ja, ich habe die Frage und die konnte dann aus der Runde auch immer irgendwie beantwortet werden.
Schön.
Bis hin zu auch Bundesordnung. Ja, bei uns ist es Ordnungsamt gewesen. Und wir dürfen die Türen vom Verkaufsraum nicht aufmachen. Das war dann mein Einwand, wo ich gesagt habe, also das Ordnungsamt will ich sehen, die uns vorschreiben, die Notausgänge zuzuschließen. Also, das will ich schriftlich haben.
Ja, absolut. Ja. Das kriegt schon Blüten dann. Ne?
Ja.
Blicken wir mal so in den Rückspiegel. Wir bleiben ja so im Autokontext. Zu dir, zu deinem Werdegang. Du bist Baujahr 54, du bist verheiratet. Du hast eine Tochter, du hast einen Hund. Wir haben mal gerade noch so drüber geschmunzelt. Gehört ja alles dazu. Du lebst in Osnabrück und Berlin, bist gebürtig aus Herford in Westfalen. Du hast eine Ausbildung ganz ursprünglich gemacht, die du 1973 abgeschlossen hast als Kaufmannsgehilfe.
Ja, so hieß das.
Ja, genau. Das ist schon lange her, bei einem Opel-Händler, also schon direkt in der Branche sozusagen. Ja. Und danach warst du bei Würth einige Jahre und 1979 ging es dann los, da hast du Auto Weller als Toyota-Vertragshändler in Osnabrück gegründet und das machst du ja bis heute. Mhm. Du hast 1979 mit 2 Mitarbeitern begonnen, ganz am Anfang, und warst dann 1991 einer der größten Toyota-Händler Deutschlands schon. Das sind gerade mal 12 Jahre. Wie sind denn diese 12 Jahre verlaufen?
Ja, jetzt platt gesagt mit viel Arbeit, aber das war es ja nicht nur, auch mit viel Glück. Mhm. Das gehört ja auch dazu. Und als ich mich 1979 selbstständig machte, mit einer schwangeren Halbtagskraft und einem alkoholabhängigen Kraftfahrzeugmeister,
ja.
Das war tatsächlich so, das habe ich aber beides nicht gewusst. Da war das erstmal eigentlich ja nach diesem fast Fehlstart zum Scheitern verurteilt. Damals tatsächlich mit 80.000 Mark Eigenkapital, das war nun auch nicht was zum Hochspringen. Da geht's halt nur mit Arbeit und es geht auch nur klein-klein. Also wir waren hier dritter Toyota-Händler in Osnabrück. Man muss wissen, zu damaliger Zeit gab es tatsächlich den ersten Toyota-Händler, Willy Bode hieß der. Das war kam aus Osnabrück, den gab es hier noch. Und dann gab es noch so einen Halbwilden in Georgsmarienhütte bei Osnabrück. Und wir waren der dritte im Bunde für eine Marke, die eigentlich gar keiner kannte. Ne? Also Toyota, meine Mutter hat gesagt, was, Nähmaschinen verkaufst du jetzt? Nein, sag ich mir, das sind keine Nähmaschinen, gibt's auch, ja, ursprünglich war das mal eine Nähmaschinenfabrik, damit haben die angefangen mit Webstühlen, aber die bauen jetzt Autos, aha, gut. Und mussten wir einfach kämpfen, ne? Als Dritter in einem Kreis. Die beiden im Umfeld haben wir relativ schnell ausgestochen. Das hat 3 Jahre gedauert. Und dann haben wir einfach weitergearbeitet. Ich bin damals schon ganz anders rangegangen. Vielleicht war es auch ganz gut, dass ich ein Toyota-Händler wurde. Natürlich wollte ich am liebsten Opel- oder VW-Händler werden oder gar Mercedes-Händler, aber erstmal mit dem Eigenkapital und mit 25 Jahren bin ich da nicht mal bis zum Pförtner gekommen. Also bei Opel bin ich sogar noch am Pförtner vorbeigekommen, aber das war es auch. Und bei Toyota bin ich bis hin zur Geschäftsleitung gekommen in Köln und die haben gesagt, ja, mach doch mal noch. Und haben wahrscheinlich auch nicht daran geglaubt. Und den Vorteil, den wir bei Toyota hatten, das war kein Auto noch. Also kein Auto, was irgendwas keiner kannte und schon mal gar keiner, was irgendeiner ernst genommen hat in Deutschland. Das war weltweit natürlich damals schon ein Player. Das war auch in den USA schon sehr wahrgenommen. Aber in Europa und erst recht in Deutschland, in Nordeuropa auch schon ein bisschen besser. Aber in Deutschland war das was 0,x% Marktanteil, eher gar nichts. Und dann haben wir mal gesagt, wie kann man so ein Auto eigentlich verkaufen und was hat das? Und dann haben wir einfach gesagt, damals war das so, heute ist es nicht mehr so, das ist billig und unkaputtbar. Unkaputtbar, es ist immer noch billig, ist halt nicht mehr. Aber damals war es billig und unkaputtbar und dieses Unkaputtbar, das haben wir eigentlich, daraus haben wir eine Marke gemacht. Und haben so eine lokale Marke. Haben immer gesagt, auch in meinem Freundeskreis, die alle VW oder BMW fuhren oder so. Ich habe gesagt, du willst mir doch nicht so ein Toyota verkaufen. Ich sage, jetzt für dich vielleicht nicht, aber für deine Freundin oder deine Frau oder deine Eltern, da ist so ein Toyota ist der Hammer. Die kaufen den einmal und kaufen einmal im Jahr einen Liter Öl, das ist alles. Mhm. Und dann fahren die. Und das ist auch so, und das ist ja heute noch so. Das macht die Marke aus, alles andere haben sie nachgeholt.
Mhm. Okay. Nach den 3, die du dann hier überholt hast, ging das dann schon direkt größer? Also ich meine,
ja.
Wenn ihr einer der größten Deutschlands wurdet,
dann sind wir, das ging dann, wir waren schon Stückzahl getrieben. Also Neuwagen-Stückzahl getrieben, wobei auch ich schon damals immer darauf geachtet habe, dass auch der Gebrauchtwagenanteil mindestens 1:2 war, also ein Neuwagen, zwei Gebrauchte, weil irgendwie nimmt man ja immer auf einen Neuwagen auch einen Gebrauchtwagen zurück. Und da das nicht unbedingt immer das dicke Geschäft war, musste man immer noch auch einen Gebrauchten ankaufen, um das andere zu kompensieren. Also das habe ich relativ schnell gemerkt. Und das funktioniert ja bis heute, dass wir dieses 1:2 halten in etwa. Und so haben wir uns von einem zum anderen gehangelt und waren erst im ersten Drittel und dann waren wir im ersten Viertel und im ersten Fünftel und dann irgendwann waren wir die Nummer 1. Ja.
Super.
Und dann sind wir über die Landen gezogen, hier so haben in Mellen Toyota-Händler dazu gekauft, in Bünde, in Herford und dann 1990 dann den Sprung in die Ex-DDR nach Leipzig.
Okay, dann ging es ja weiter und dann passierte 1996 ja, was ich denke mal auch für euch eine große Entscheidung, dass ihr nicht nur Toyota macht, sondern eine zweite Marke dazu nehmt und dann auch direkt eine deutsche, ich nenne das mal Premium-Marke mit BMW. Da habt ihr dann direkt mit 4 Standorten, B&K war das, gestartet und habt da auch relativ schnell euch aufgemacht, zu einem der größten BMW- und Mini-Händler Deutschlands zu werden.
Langweilig schon, das stimmt. Nein, an der Entwicklung ist Toyota schuld. Und zwar waren wir die Nummer 1 bei Toyota. Und wir wollten aber trotzdem weiter wachsen und noch mehr übernehmen. Und das war aber damals, vor 25 Jahren, war die Denke bei den Herstellern noch anders, als sie heute ist. Damals hatte man Angst vor Größe. Also große Händler waren nicht willkommen. Die sind zu mächtig, die sagen auch mal, nee, das mache ich nicht oder das mache ich so. Und die Kleinen konnte man besser deckeln. Wie gesagt, das ist ja seit 4-5 Jahren, es kippt ja die Denke bei den Herstellern. Da sagen die, nee, lieber viele große oder wenig große, dann da kann ich besser mit umgehen. Und das war damals aber nicht so. Und insofern, da wir wirklich bei Toyota im Wachstum ausgebremst wurden, wurde uns immer wieder so eine Wurst hingehängt, aber kurz bevor wir sie schnappen konnten, wurde sie hochgezogen. Da haben wir gesagt, gut, dann müssen wir mal über den Zaun gucken, was ja auch, und dann haben wir gesagt, hätte man natürlich andere Japaner, da kamen ja auch schon Koreaner, das wäre natürlich ganz leichtes Spiel gewesen, da haben wir gesagt, nee, aber es ist auch nicht schlecht, wenn wir ein deutsches Standbein haben. Wir wissen ja dann am Ende auch nicht, wie so ein internationaler Konzern, der immer noch in Deutschland unter der 3% Marktanteilsgrenze liegt, wie er da mal mit umgeht. Interessiert ihn das denn überhaupt noch oder... Also ist es vielleicht besser, wir schauen mal über den deutschen Zaun. Und damals gab es die Dresdner Bank noch und die Dresdner Bank war unsere Hauptbank und die wiederum hatten ein paar Aktienanteile an BMW. Und über diesen Weg habe ich gesagt, Mensch, ihr könnt uns doch da mal eine Tür aufmachen, was auch relativ schnell ging dann. Und dann sind wir mit BMW ins Gespräch gekommen und dann kam uns eine Riesenpleite bei BMW entgegen. Brinkmann und Knöri in Hamburg hatte 4 Läden, Hamburg, Lüneburg, Celle und Stendal. Und die hatten einen Riesenkonkurs mit 100 Millionen Mark damals, also eine unvorstellbare Summe zu der Zeit. Und da haben wir gesagt, ja, da könnt ihr euch mal die Zähne dran ausbeißen, wenn ihr das hinkriegt, dann ist das ja schön. Und ist es auch so, wir haben dieses Jahr 25-Jähriges, sind jetzt 17 Läden, nicht mehr 4, die wir übernommen haben, sind also jedes Jahr auch weiter gewachsen. Und das muss man wirklich sagen, das Schöne bei B&K, habe das gerade vorbereitet, das 25-jährige Jubiläum, was wir hoffentlich präsent machen können. Und da habe ich mir so ein paar Notizen gemacht. Wir haben tatsächlich nicht in einem einzigen Jahr, nicht in einem einzigen Monat Verlust gemacht. Und das ist ja auch eine schöne Sache. Also es ist
wirklich mega.
Ja.
Also lupenreine Erfolgsgeschichte.
Ja, also B&K ist wirklich eine lupenreine Erfolgsgeschichte.
Ja. Ich habe ja gerade gefragt, war ihr langweilig? Mit Toyota habt ihr ja schon alle Fände voll zu tun gehabt. Dann noch auf eine zweite Marke zu gehen, bist du dann, ich sag mal, hast dich ein bisschen wegkonzentriert von Toyota und dann auf das Neue erstmal komplett eingelassen oder lief das beides
parallel? Wir haben dann, das war ja die Überlegung, wie kriegen wir das gewuppt, dass Toyota nicht darunter leidet. Und BMW war am Anfang, wenn ich das mal so locker sagen will, ein bisschen beleidigt, weil die hatten eigentlich gedacht, wir nehmen jetzt so die erfolgreichen Toyota-Manager, die werfen wir darüber zu B&K und dann ist das...
Läuft das.
Läuft das. Und das habe ich nicht gemacht, sondern ganz im Gegenteil. Ich habe gesagt, das war auch bei uns im Haus nicht ganz unumstritten. Ich habe gesagt, alle Toyotaner bleiben da. Und ihr macht euren Job genauso weiter. Der Einzige, der im Moment mal gerade ein bisschen verschwunden ist, bin ich. Mhm. Und ich baue da eine neue Geschichte auf mit neuen Leuten. Mhm. Da waren ja Leute, die wir übernommen haben und die konnten ja auch was. Und ich habe dann wirklich nur hab ein paar neue Leute eingestellt und mit denen habe ich das Geschäft da neu aufgezogen, anders. Und dadurch sind auch diese zwei Brands entstanden, also die Auto Velor Brand und die B&K Brand. Und oben drüber praktisch die Velor Gruppe als Holding. Ja, weil wir das wirklich immer strikt getrennt haben. Wir gesagt haben, nee, das sind zwei unterschiedliche Marken, sind auch die Käuferschichten sind unterschiedlich, die auch bis hin zu den Mitarbeitern. Wir lassen das getrennt und machen wir bis heute.
Wenn du so auf bis 1979 zurückblickst, war das auch die Zunahme vom BMW? War das so deine größte unternehmerische Herausforderung oder gab es da noch andere Momente, wo du sagst, die waren noch größer oder noch schwieriger oder komplexer?
Also das war eine große Herausforderung. Die größte will ich jetzt nicht sagen. Also die größte war sicherlich, wahrscheinlich auch wie alle meiner Händlerkollegen, war die Finanzkrise 2009, 2010, da war es 2009. Und das war sicherlich das Größte, wo keiner wusste, wie geht es jetzt eigentlich morgen weiter. Die Banken haben zugemacht, haben nichts mehr rausgegeben. Also das war eine schwierige Sache. Fand ich aber auch noch nicht so, das hat keine schlaflosen Nächte gebracht. Wir haben aber mit Toyota von 2006 bis 2008, also wirklich bis zur Finanzkrise, in Toyota 44 Millionen Euro investiert, also in Neubauten. Wir haben Bremen neu gebaut, wir haben Berlin an drei Stellen gebaut. Und in Berlin ein Riesenpalast gebaut für Toyota für über 20 Millionen Euro. Das ist jetzt ja auch kein Pappenstiel. Dann kamen zwei Dinge. Dann kam die Finanzkrise und bei Toyota kam so ein Europaloch. Die Modelle passten für Amerika und passten für Asien, aber passten gerade nicht für Europa. Und da war für uns die Entscheidung, uns von Berlin zu trennen, um nicht die ganze Toyota-Brand zu gefährden. Und das hat wehgetan. Das war auch die größte Herausforderung, also mental die größte Herausforderung. Auch die Entscheidung, wirklich da einen Haufen Mitarbeiter zu entlassen, über 200 Mitarbeiter zu entlassen. Also das war eine unangenehme Angelegenheit. Das braucht man, wenn überhaupt, auch nur einmal im Jahr. Einmal im Leben.
Einmal im Leben. Okay, ja. Das ist natürlich dann auch wirklich ein Einschnitt zu ein bisschen was anderem. Ich habe mich natürlich so ein bisschen auf das Interview mit dir vorbereitet und da habe ich mit einigen Menschen gesprochen, die ich kenne und da habe ich immer wieder gehört, dass sie dich als verlässlich und konsequent beschreiben. Das kam da so häufiger und da ist noch meine Frage, sind das so deine Erfolgsfaktoren oder sind das deine Kernwerte? Das würde mich dann doch sehr interessieren.
Ich bin zwar kein Hamburger, aber ich würde schon sagen, also ich lebe die Hamburger Kaufmannschaft. Also bei mir gilt das gesprochene Wort. Mhm. Es muss nichts aufgeschrieben werden, wenn ich irgendwas gesagt habe. Das kann auch für mich oder auch fürs Unternehmen dann hinterher zum Nachteil sein. Dann schüttel ich mich und sage, nee, aber ich habe es gesagt. Ich kann es nicht ändern, das müssen wir machen, das habe ich gesagt. Aber auch viele Mitspieler gehabt, die ich dann hinterher nicht mehr hatte, die dann gesagt haben, ja, was, so steht ja nirgendwo, da kann sich ja keiner drauf berufen. Ich sage, hallo, ich habe es gesagt.
Ja.
Was ich gesagt habe, das muss ich nicht aufschreiben.
Sehr schön.
Und dann bleibt es so. Mhm. Also so habe ich immer gelebt, so bin ich auch erzogen worden. Also ich komme aus einem ganz einfachen Haushalt. Meine Mutter war Hausfrau und hat nebenbei geputzt, damit es den Kindern besser ging. Und mein Vater war Autoverkäufer, am Anfang aber Fernfahrer und später Autoverkäufer. Daher kommt auch diese Autoaffinität und die Handelsaffinität. Und da war das einfach bei uns zu Hause, galt das gesprochene Wort auch unter den Kindern. Also auch wenn meine Mutter was gesagt hatte und mein Vater kam nach Hause, fand das anders, hat gesagt, nee, wenn Mutter das gesagt hat, dann ist das so. Finde ich jetzt zwar doof, aber ist so.
Ja, das finde ich toll. Also so eine Einstellung. Ich bin auch so, wenn ich irgendwo Stellung zu beziehe, dann habe ich die bezogen. Ja. Und wenn das auch mal, wie du so schön gesagt hast, auch mal zum eigenen Nachteil ist, dann muss man da durch.
Pech. So, dann ist es eben so. Dann muss man da durch. Aber und ich muss wirklich sagen, ich bin jetzt alt genug geworden. Am Ende ist das kein Pech. Sondern dann das Gegenüber weiß ja genau, dass man so tickt. Mhm. Und dann strahlt einem auch eine ganze Menge Respekt entgegen. Es reizt auch keiner aus bis zum geht nicht mehr, weil sie sagen, nee, der macht das schon.
Aber dann kommen wir ja so Richtung Verlässlichkeit und Konsequenz, ne? Sehr stark. Toll, das finde ich echt super. Mich würde noch interessieren, wir hatten ja vorhin über 2020, über das Erfolgsjahr gesprochen. Du führst ein Unternehmen mit 6 Marken, 27 Standorten, mehr als 900 Millionen Euro Umsatz und vor allem, was ich immer beeindruckend finde, 1900 Menschen, die in dem Unternehmen arbeiten. Wenn du so die nackten Kennzahlen hörst, empfindest du da einen gewissen Druck oder ist das jetzt, du bist ja schon sehr lange Unternehmer, ist das ein Ansporn, ist das Druck, Belastung, wie empfindest du das?
Nö, das ist auch Stolz.
Stolz.
Also da bin ich auch stolz drauf und Druck empfinde ich da überhaupt nicht. Also wir haben das 42 Jahre lang hingekriegt, jeden Monat ganz pünktlich das Gehalt zu zahlen. Mhm. Und unsere Lieferanten zu bezahlen, überpünktlich, das war auch, gehört auch zu der Konsequenz. Und insofern, das macht mich stolz und diese 1900 Mitarbeiter drücken mich nicht sondern im Gegenteil, die spornen mich an. Also ich möchte ganz gerne noch daraus 2500, 2800 machen, keine Ahnung.
Aber
Wird in den nächsten Jahren noch passieren. Ja.
Okay, du baust mir die perfekte Überleitung, weil jetzt gucken wir den Blick mal aus dem Rückspiegel weg nach vorne und machen das Fernlicht an, damit wir ganz viel sehen. Mit dem Rekordjahr im Nacken und du sagst gerade so, es dürfen auch mehr Menschen in meinem Unternehmen, es darf noch weiter wachsen. Was sind denn deine Erwartungen für das Unternehmen jetzt erstmal kurzfristig für 2021? Da sind wir ja mittendrin.
Also 2021 sehe ich sehr zuversichtlich, wir haben ja vorhin schon drüber gesprochen, 2020 war unser erfolgreichstes Jahr und 2021 wird erfolgreicher. Wir haben jetzt schon 4 Monate abgeschlossen in diesem Jahr, aber unser Geschäftsjahr läuft ja schon seit 1.10. und wir liegen im Absatz, der Markt liegt glaube ich 8% drunter und wir liegen 10% drüber, aber wir liegen 30% im Ergebnis drüber und das ist ja erstmal das Wichtigere.
Klasse.
Und ich glaube, das wird noch besser. Das zweite Halbjahr mit weniger Corona, ich will nicht sagen ohne, aber mit deutlich weniger Corona-Hysterie, werden wir ein hohes einstelliges Wirtschaftswachstum haben. Und daran werden wir und auch der gesamte Automobilhandel partizipieren. Mhm. Und ich hoffe, dass wir vielleicht ein bisschen mehr daran partizipieren, weil wir einfach nicht zwischendurch Pause gemacht haben, sondern einfach auf einem hohen Level weitergearbeitet haben. Das heißt, wir haben keine Anlaufkurve mehr. Die anderen, die jetzt gerade so wieder anfangen und sagen, wir machen jetzt wieder Volllast, das dauert ja. Das haben wir auch letztes Jahr gesehen. Nach diesen 6 Wochen nahezu geschlossen, braucht man erstmal 4 Wochen, bis man sich findet und es wieder losgeht. Mhm. Wenn ich mir jetzt vorstelle, dass man 6 Monate halbwegs geschlossen hat, dann dauert es länger.
Mhm, okay.
Also insofern für das Jahr 21 bin ich sehr zuversichtlich. Hm. Und für das Jahr danach auch. Hm. Weiter. Wo ist die Glaskugel?
Ja, schade. Ich habe gedacht, du hast sie bei.
Ja.
Hast du gar nicht? Okay. Welchen Einfluss glaubst du denn, wird denn so die sich verändernde Mobilität und Digitalisierung auf das Geschäftsfeld eines Autohändlers so haben?
Also ich glaube, das ist leider so, die Pandemie, diese Corona hat alles beschleunigt. Also allemal das digitale Leben. Es kommen ja mit einmal haben sich Leute mit digitalem Leben beschäftigt, die das vorher gar nicht gemacht haben. Und einige in einer gewissen Altersstufe, die es wahrscheinlich nicht mehr gemacht hätten, wenn sie jetzt nicht gezwungen worden wären, dass man sich sogar so eine Luca-App runterladen muss, weil man sonst nicht ins Restaurant kann. Mhm. So, also dann hat das, meine 91-jährige Mutter hat sich das erklären lassen, wie das geht. Und hat das jetzt auf ihrem iPhone.
Okay.
Und dabei hätte die im Leben nicht drüber nachgedacht. Also ich glaube schon, dass insgesamt die Digitalisierung, die wir schon lange bereden, die hat jetzt nochmal einen Turbosprung gemacht. Was bedeutet das jetzt für einen Autohandel? Ich glaube, wir sind im Autohandel schon relativ weit im IT-Leben vorangekommen. Wenn wir den Gebrauchtwagen, das ist am weitesten, der Gebrauchtwagenverkauf ohne das Internet ist gar nicht mehr denkbar. Ich weiß gar nicht, wie das gehen sollte. Also ich weiß, als das vor 20, 25 Jahren hochkam, haben wir alle gedacht, das erledigt unser Geschäftsmodell. Um Gottes Willen, wir brauchen gar keine Autos mehr, die werden nur noch im Netz gekauft und hin und her geschoben. Ist natürlich nicht so. Im Gegenteil, ein Riesenvorteil. Wir verkaufen heute mehr, wir verkaufen heute ertragreicher, wir haben weniger Standtage, weil eben den gelben Volvo mit den grünen Sitzen, den wir sonst an einem Standort wie Osnabrück nach 8 Monaten Standzeit verschrottet hätten, den kauft jetzt irgendein irrer Finne und holt den für 8.000 Euro ab. So, das sind so Dinge, also das ist so ein grobes Beispiel. Im Neuwagenbereich ist es ein bisschen gedämpfter, aber da ist das Verkaufen viel einfacher geworden, weil der Kunde sich viel mehr selbst informiert. Das heißt, diese riesige Information, die der Verkäufer geben musste vorher, die riesige Beratung, die findet ja gar nicht statt. Der konfiguriert sich ja sonntags nachmittags sein Auto schon selbst. Und dann kommt er ins Autohaus und sagt so, ich habe hier den 3er BMW Touring, zack, 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 muss Schiebedach haben. Und jetzt musst du mir mal sagen, muss ich da Soundpaket 1 oder Soundpaket 2 haben, was für mich besser. Und das heißt, es geht alles schneller, geht flotter und dann geht es am Ende noch über die Finanzierung und über die Versicherung. Und also das Geschäft ist schnelllebiger geworden, ist flotter geworden. Ich würde auch sagen, das ist einfacher geworden.
Okay, das wurde ja genau das, was du gerade sagst, dass die Kunden deutlich besser informiert sind und da gibt es ja immer im DAT-Report gibt es ja immer so, wie häufig kommt ein Kunde noch vor Kauf ins Autohaus, wie viele Berührungspunkte hat man? Das wird ja eigentlich immer als negativ so ein bisschen.
Der kommt einmal zum finalen Schuss. Das ist natürlich insofern negativ. Er kam ja früher, was weiß ich, vor 20 Jahren kam er 4-mal, dann kam er noch 3-mal und jetzt kommt er, glaube ich, noch 1,2-mal oder so. Und wenn er 4-mal kommt, dann kann ich mich natürlich 2-mal daneben benehmen. Und dann habe ich immer noch die Chance, 2-mal was gut zu machen.
Ja, okay.
Wenn er 1-mal kommt, 1,2-mal ist ja auch 1-mal. Wenn er 1-mal kommt, dann muss dieser Schuss sitzen. Der kommt, ja. Der Kunde ist vorinformiert und wenn ich dann eben kein gescheites Wissen habe, dann falle ich auf die Nase und dann kommt er halt nicht mehr. Also, die haben keine Ahnung, da gehe ich nicht mehr hin. Also das ist schon, wenn ich jetzt vorhin gesagt habe, es ist leichter geworden, dann sage ich, es ist nur leichter geworden für die Profis. Für die, die sich vorher da so durchgeschlängelt haben, so diese Schwiegersohn-Verkäufer, die so ein bisschen smiling und überhaupt und die haben keine Chance mehr. Die haben keine Chance mehr. Du musst heute harter Arbeiter sein und du musst im Fach stark unterwegs sein und musst sagen, das ist so, das ist so und das ist so. Und das erkennt der Kunde an. Sagt er, jo, hier habe ich einen kompetenten Partner, hier habe ich einen kompetenten Berater. Hier kann ich kaufen. Denn das ist auch noch, gekauft wird Gott sei Dank final immer noch im Autohaus. Auch der Gebrauchtwagenverkäufer, der Gebrauchtwagenkäufer, der ja sein Geschäft nahezu bis zum Abschluss wirklich per Netz vorbereitet. Das liegt aber ja daran, der kauft ein Individuum. Ein Gebrauchtwagen ist immer individuell. Selbst wenn ich auf die ersten drei, wenn ich einen 320D in Schwarz suche, dann finde ich da wahrscheinlich 600 Stück in Deutschland. Und habe die ersten 5 Seiten mobile.de nur 320D schwarz, aber jeder ist anders. Der eine hat 27.000 gelaufen, der andere 28.000. Der eine hat 18 Zoll Räder, der nächste hat 19 Zoll Räder. Der hat dies, der hat das, da schließt der Kofferraum automatisch, Zuziehschließung oder was weiß ich. Der hat es nicht. Also von 600 Autos sind maximal 2 gleich. Also ich muss zuschlagen und ich muss den Verkäufer anrufen. Das passiert dann immer noch. Er tippt nicht geklickt. Gekauft, das passiert immer noch nicht. Ganz, ganz selten. Also er ruft an und sagt dann, ja, kannst du mir den reservieren? Wir reservieren nicht. Wir sagen, nee, du musst kommen. Wir können dir den bis morgen früh reservieren. Okay, wenn du jetzt aus Karlsruhe kommst und nach Hamburg musst, dann ja, aber nicht bis Wochenende. Das geht nicht.
Okay.
Und dann kommt er. Und wenn das Auto so ist, wie es im Netz abgebildet ist, wie der Verkäufer ihm das am Telefon gesagt hat, dann kauft er.
Wir hatten vorhin, bevor wir im Gespräch waren, hatten wir noch das Stichwort Agenturmodell, was ja im Moment überall rumgeistert. Da hatten wir eine große Volumenmarke, hatten wir irgendwie da im Munde, die gerade ziemlich viel Geld investieren und das eigentlich ein bisschen verzerrt dargestellt wird. Wie stehst du dem Agenturmodell gegenüber?
Also morgen am Tage. Das Agenturgeschäft es kommt ja nur darauf an, was habe ich für eine Vermittlungsprovision für das Agenturgeschäft. Das ist das, was die Händlerverbände hart verhandeln müssen, was ist auskömmlich. Aber wenn das jenseits der 6,5% liegt, dann ist das auskömmlich, dann ist das so in etwa die Marge, die wir, jetzt haben wir ungefähr 9,5% Restmarge, dann ist, und wenn wir die Kosten runterrechnen, die wir dann nicht mehr haben in einem Agenturgeschäft, sprich Lagerware, Vorführwagen und, die Bilanzsummen fallen, ich kann mit den Banken anders verhandeln. Also ich bin ein absoluter Befürworter des Agenturmodells, aber auf fairer Basis, und da bin ich mir nicht sicher, ob alle Hersteller das so fest auf dem Blatt haben.
Die Fairness.
Ja.
Das sagst du mit einem großen Lächeln, ne?
Ja, ja, das ist klar, man muss ja aufpassen, da müssen wir wach bleiben.
Da müssen wir wach. Ah, klasse, danke. Wir sind eigentlich jetzt erstmal soweit durch. Schönes Wachbleiben, das ist ein schöner Abschluss. Ich habe noch Abschlussfragen vorbereitet, wie immer. Da steige ich erstmal mit einer ein, Stichworte Auto, Abo, Direktvertrieb und so weiter. Mhm. Wie wird sich die Autobranche deiner Meinung nach in den nächsten 5 bis 10 Jahren entwickeln?
Also fange ich mal mit Auto-Abo an. Für mich ist Auto-Abo eine Mogelpackung, weil wir es schon haben. Wir haben Leasing, wir haben Finanzierung. Was ist jetzt anders? Nur weil das Auto auch noch zugelassen ist und versteuert. Okay, ja, dann ist es eben so. Aber wenn man das sieht, ich kann eigentlich ein Auto Langzeit mieten, schon seit 15 Jahren bei Sixt. Also wenn man so will, hat Sixt Auto-Abo erfunden und kein anderer. Ne? Und das hat ohne Zweifel natürlich vielleicht, hauptsächlich finde ich im privaten Bereich, finde ich es überhaupt nicht attraktiv. Im Firmenbereich ist es attraktiv. Wenn ich jetzt eine kleine Firma habe, die 3 Vertriebler einstellt, aber gar nicht weiß, ob sie 3 braucht, dann tut sie sich natürlich schwer, 3 Autos für 36 Monate zu leasen. Da kann ich sagen, einen kann ich ja leasen, weil einen Vertriebler brauche ich garantiert. Aber für die anderen beiden miete ich erstmal für 6 Monate, für 12 Monate und dann gucke ich mir das mal an. Geht das überhaupt? Kann ich das überhaupt finanzieren und bringen die ihr Geld draußen ein? Also, aber das, wie gesagt, das kann ich bei jedem Autovermieter machen. Ne? Das kann ich auch bei jedem großen Autohändler machen. Also bei kleinen nicht, aber bei großen Autohändlern kann ich das. Und insofern ist das für mich im Moment ein toller Marketing-Gag. Das machen alle, die da ihre Auto-Abos darbieten. Und witzigerweise, was ich immer noch nicht verstanden habe, springen da sogar Hersteller drauf. Kann ich immer lachen, wenn ich das sehe. Das, jo, jetzt macht auch da der Hersteller und Citroën geht damit rein und springt damit drauf. Und Renault macht da mit. Und ich sage, ja, könnt ihr selber, oder? Ihr erstickt doch in Autos. Macht das doch selber. Ihr macht es ja auch mit euren Banken. Ihr müsst es ja nur, die Banken haben ja alle die Plattformen, auch die Autobanken haben die Plattformen. Warum muss ich bei einer Autobank denn für 36 oder für mindestens 24 Monate abschließen? Warum kann ich nicht, das ist ja auch beim Auto-Abo so, für einen höheren Preis kürzer abschließen? Wo ist das Problem? Kann jede Bank abbilden. Also das ist jetzt für mich kein Hexenwerk.
Okay.
Also so viel zum Abo. Zum Direktvertrieb. Da bin ich ein bisschen vorsichtiger. Das nehme ich nicht so auf die leichte Schulter wie das Abo, weil daran schon schwer gearbeitet wird, dass der Hersteller irgendwie direkt zum Kunden kommt. Es gibt eine Menge Hürden. Erstmal die wenigsten Autofahrer, Autointeressenten, die sich ein neues Auto kaufen, haben kein altes. Also irgendwie habe ich noch eins und was mache ich damit? Muss ich auch loswerden. In der Regel werden sie es jetzt noch beim Händler los. Klar, kann man auch selbst übers Netz verkaufen, aber das muss ich wollen und muss die Zeit haben und will mir das antun, dass mir da 5 Leute so am Nachmittag die Zeit stehlen und mir sagen, mein Auto ist doof oder so.
Ja, genau.
Aber auch das Klientel wird es geben. Es wird ja nie 100% so oder 100% so geben. Also es wird immer ein paar Prozent geben, wo uns das Geschäft vielleicht weggenommen wird. Und beim Direktvertrieb sehe ich das schon, dass es allemal im Flottenbereich, im Firmenbereich, da ist das gefährlich, der Direktvertrieb. Wenn ich da mal die Brücke baue, vor 20 Jahren, glaube ich, hat die Autostadt aufgemacht, meine, die hätten gerade 20- oder 25-Jähriges gehabt, so um den Dreh. Und dann weiß ich das noch, dass Herr Piech damals noch gesagt hat, wir werden mal die Hälfte aller Volkswagen in Deutschland werden wir in der Autostadt ausliefern. Da habe ich immer, also hätte ich jede Wette eingegangen. Ist auch nicht die Hälfte geworden, aber so lange gibt es ja auch noch nicht. Aber tatsächlich liefert VW 25% aller Auslieferungen über Wolfsburg aus. Und ich hätte jede Wette verloren.
Ja, okay.
Jede Wette verloren, hätte ich gesagt, ja, einmal machst du das, aber du holst doch nicht dreimal hintereinander da dein Auto ab. Was ist denn das für ein Quatsch? Die Leute machen das aber.
Da merkt man aber mal, wie wild die Leute, also so ein Privatmensch, der so eine große Anschaffung macht, anscheinend noch hinterher ist, irgendwie so ein Ausschnitt von diesem Werk, von dieser Welt des Entstehens des
Autos vielleicht. Ich glaube, es ist das Erlebnis. Und das ist ja auch, das muss man ja zugestehen, Wolfsburg ist ein Erlebnis. Ich bin mehrfach da, immer wieder, weil ich sagen will, das machen die eigentlich, was wir nicht können. Und die machen das exzellent. Die machen das wirklich exzellent. Die Auslieferung dort ist exzellent, das ganze Ambiente ist exzellent, es ist alles picobello sauber, wie es nicht besser sein kann. Also das muss man sich schon gefallen lassen, dass das perfekt ist. Und da muss man sehen, dass man auch in die Nähe kommt, dass die Kunden eben nicht sagen, oh, ich hole das gut, nun haben wir nicht VW, aber BMW hat ja auch eine Welt, da kann man es ja auch abholen. Gott sei Dank ist es in München und ist weit weg. Aber die können ja auch auf die Idee kommen und können 5 Auslieferungszentren in der Bundesrepublik bauen. Niederlassungen haben sie ja genug. Können sie auch Auslieferungszentren dran packen.
Groß genug sind die meistens auch.
Ne? So, groß genug sind die meistens auch. Also insofern, das darf man, der Direktvertrieb muss mit Argusaugen beobachtet werden. Und darum schlage ich nochmal die Brücke, darum bin ich ja für den Agenturvertrieb, damit die Konkurrenz, Hersteller, Handel etwas geglättet wird. Dass wir nicht Konkurrenten sind, sondern dass wir Partner sind. Mhm. Dass wir zusammenarbeiten und zu sagen, wie kann die Wertschöpfung denn für beide besser ausfallen? Und das, glaube ich, kriegt man durch einen Agenturvertrieb hin. Da bin ich aber sehr froh, dass gerade dieser Agenturvertrieb nicht von einem, was du eben erwähnt hast, von VW, wird es jetzt ja gerade erst so mal gemacht. Mercedes hat ja nun schon so ein Agenturvertrieb, Agenturmodell Light gehabt und die entwickeln ja gerade ein Agenturmodell 100%. Und die haben eben einen ganz tollen Händlerverband mit dem Ritter, mit dem Dr. Ritter an erster Stelle. Und darum bin ich froh, dass Mercedes damit anfängt und dass Dr. Ritter auf der anderen Seite sitzt. Und ich glaube, das wird ein faires Modell, was da zusammengebaut wird. Und dann ist das vielleicht eine Blaupause für alle anderen.
Das ist zu hoffen. Ich habe eigentlich jetzt an der Stelle nur noch eine Frage. Und zwar der Klassiker in meinem Podcast. Wann sitzt du denn zum ersten Mal oder regelmäßig in einem komplett autonom fahrenden Auto, fährst von A nach B, also einsteigen, hinsetzen, Zeitung lesen, was auch immer, ankommen, aussteigen.
Ich habe das Gefühl, dass die Autohersteller das schneller hinkriegen würden als die Netzbetreiber. Weil man kann ja, wenn ich hier von Osnabrück nach Hamburg fahre, bricht mir dreimal die Telefonleitung zusammen im Auto. Ja. Und da frage ich mich, wenn ich jetzt gerade autonom fahre, wo fährt es denn dann hin?
Ja, das ist in der Tat richtig.
Ich glaube, dass das für Langstrecken kommen wird. Als allererstes wird es relativ schnell, da glaube ich schon in den nächsten 5, 6, 7 Jahren dran, die neueste Generation LKWs, die kommt, wird das haben, weil es da am einfachsten ist. Die fahren 85, fahren auf der rechten Spur und fertig. Mhm. Und wenn der Vormann bremst, bremsen die mit und wenn der Gas gibt, geben die Gas. Mhm. Das ist das Einfachste. Mhm. Und wenn sie von der Autobahn runterfahren, nehmen sie das Lenkrad in die Hand und fahren an der Rampe. Mhm. Das wird Stufe 2 wird sein, wenn die Grünen mit in der Regierung sind und wir 130 haben, dann kann man das auch für PKWs auf der Autobahn machen. Mhm. Ich glaube, in Stadtgebieten wird das sehr lange dauern, weil wir da so viele Einflüsse haben, die so ein autonomes Fahren. Ich habe mich damit beschäftigt, obwohl ich kein Techniker bin, aber ich fand das faszinierend und bin dann eigentlich entzaubert worden, nachdem ich mich da richtig belesen hatte. Mhm. Das da so viele Einflüsse sind, die das autonome Fahren erkennen muss. Also wenn wir zum Beispiel durch Berlin fahren und es steht am Bürgersteig ein Kind mit dem Ball unterm Arm oder mit dem Roller oder sonst was, dann gucken wir das Kind an, das Kind guckt uns auch vielleicht an und wir wissen durch Gespür und durch Gucken, der hat uns gesehen. Dieser Knirps da, dieser fünfjährige Knirps hat uns gesehen, hat uns erkannt und hat auch gesehen, ja, ja, der fährt. Mhm. Bis das autonom kann, da tue ich mich schwer, mich da reinzudenken. Dann geht das Gleiche los. Wir haben jetzt 1,50 Meter, müssen wir Abstand halten zum Fahrradfahrer. Was nicht geht, das wissen wir, in engen Straßen unmöglich. Und in fließenden Straßenverkehr, im Feierabendverkehr ist das nicht möglich. Hm. Ist auch nicht nötig, weil wir töten ja nicht jeden Fahrradfahrer, wenn wir mal auf 1,20 Meter rangekommen sind. Das autonome Fahren wird es aber ja nicht machen, weil es ist ja auf 1,50 Meter gebrieft. Auf der anderen Seite ist auch einer, auch ein Fahrradfahrer und die Autos stehen. Das heißt, der Verkehr kommt zum Erliegen.
Ja, gutes Beispiel.
Das in der Stadt wird es nicht gehen.
Ja.
Also die Fantasie fehlt mir da. Das mag sein, dass das in 20 Jahren Geschichte ist. Aber auf der Autobahn, glaube ich, werden wir bald Zeitung lesen. Das geht relativ schnell.
Das mit
Was auch schön ist, weil Autobahnfahren ist ja, macht ja gar keinen Spaß.
Dann nicht
zumindest, mehr. Wenn man nicht mehr schnell fahren
will. Ja.
Dann ist das ja eigentlich nur noch ein schönes, luxuriöses Zugabteil für mich alleine. Ich habe meine Musik, richtig. Ich habe meine Zeitung, ich habe meinen Film, den ich gucke. Mhm. Ich muss mich nicht aufregen, dass da einer telefoniert. Mhm. Kann telefonieren, kann intim telefonieren, mit wem ich auch will. Mhm. Alles gut. Das ist ein hoher Luxus und es wird den Individualverkehr, das wird den Grünen nicht passen, aber den Individualverkehr erhöhen. Bin ich fest davon überzeugt, weil ich sage, wie toll ist das denn? Ich fahre nach Hamburg und komme völlig ausgeruht an, habe die Zeitung gelesen, habe einen Film geguckt.
Ja. Und klasse. Dadurch wird es auch nicht weniger Fahrzeuge geben.
Nee,
die Masse der Fahrzeuge wird ja weiter benötigt.
Ja.
Was ich gerade noch sagen wollte, ich war vor 3-4 Jahren mit einem Mitarbeiter von dir, mit dem Shannon Hellmann, auf einer Reise, wo auch Toyota mit im Boot war. Und da waren wir im Silicon Valley und da hatten wir einen Vortrag von einem Toyota-Ingenieur, der so ein bisschen erzählt hat, wie weit die schon sind und haben auch ein Video gezeigt von so einem Auto, was über eine Rennstrecke fährt, sehr autonom und alles toll. Er sagte dann aber auch, wenn wir dieses Fahrzeug jetzt mit nach New York nehmen, irgendwo in die Innenstadt und das da aussetzen und fahren lassen, das machen wir besser nicht. Also entweder fährt es gar nicht oder es gibt ein größeres Problem.
Ja.
Und da merkt man auch, also das ist durchaus erkannt, genau das, was du sagst, ne? Ballungsgebiete und Landstraße. Ja, Burkhard, ganz lieben Dank. Du hast meine Abschlussfrage überstanden. Damit sind wir durch. Es hat mir einen riesen Spaß gemacht, mit dir reden zu dürfen. Danke. Und auch mal die ein oder andere Meinung so zu hören und wie du Autoabo, Direktvertrieb, Agenturmodell, das fand ich sehr spannend, weil das gerade wirklich so Buzzwords sind in unserer Branche. Ja. Und vor allem auch dein Werdegang. Das war sehr spannend, hat einen ganz tollen Eindruck gegeben. Ganz lieben Dank dir.
Ja, danke schön. Danke auch.
Prima. Gut. Damit sind wir mit dem Podcast für heute durch und vielen Dank, dass ihr dabei wart und zugehört habt. Das war wie eine tolle Ausgabe mit einem tollen Gast und ich sage Tschüss, bis zum nächsten Mal. Macht's gut.